Ich muss erst mal sagen, vielen Dank für dieses letzte Lied. Ich hatte tatsächlich Gänsehaut. ich weiß nicht, habt ihr dieses Lied wiedererkannt? Irgendwer? Schon mal gehört? So Teile draus? Nee? Traut sich jetzt keiner, sich zu blamieren? Genau, das war Marias Lobgesang aus Lukas 1. Maria singt das ja in einer ganz besonderen Situation. Da ist ihr vor kurzem ein Engel erschienen und der hat ihr gesagt, dass sie schwanger werden wird. Und zwar nicht von einem Mann, denn sie war ja noch nicht verheiratet, das war damals so in der Regel, sondern durch das Wirken des Heiligen Geistes. Und der Engel sagt ihr auch noch, dass dieses Kind der Retter werden wird, den Gott seinem Volk versprochen hat. Und natürlich wundert sie sich und sie fragt sich, wie das gehen soll. Und der Engel erklärt ihr, kein Problem, Gott kann alles. Er hat sogar dafür gesorgt, dass deine Verwandte Elisabeth schwanger wird. Und sie ist sogar schon im 6. Monat. Und da wundert sich Maria noch mehr, denn Elisabeth ist inzwischen so alt, dass sie eigentlich schon Großmutter sein müsste, aber sie hat noch nicht mal eigene Kinder bekommen. Elisabeth und ihr Mann Zacharias haben sich inzwischen längst damit abgefunden, aber Gott hat sich nicht damit abgefunden. Er will Elisabeth und Zacharias trotz ihres hohen Alters ein Kind schenken. In der Bibel gibt es ja so einige Geschichten von Frauen, die Jahre und Jahrzehnte lang keine Kinder bekommen konnten und denen Gott dann nach langen Jahren des Wartens doch noch ein oder sogar mehrere Kinder geschenkt hat. Da ist zum Beispiel Sarah, die Frau von Abraham, oder Rahel, eine der beiden Frauen von Jakob, oder Hannah, eine der beiden Frauen von Elkana. Kennt ihr die? Ich sehe Nicken. Die wird gleich auch noch eine Rolle spielen. Also jedenfalls als Maria diese unfassbare Nachricht von dem Engel bekommt, dass sie ohne einen Mann schwanger werden wird, da denkt sie sofort, ich muss zu Elisabeth. Wenn mich jemand verstehen kann, dann sie. Maria geht sofort los und als sie ein paar Tage später bei Elisabeth zur Tür hereinkommt, da springt Elisabeths Baby vor Freude in ihrem Bauch herum. Und da begreift Elisabeth, das Kind, das in Marias Bauch heranwächst, das muss ein ganz besonderes Kind sein. Und Maria ist eine ganz besondere Frau, denn Gott hat ihr etwas Unglaubliches versprochen. Und Maria hat ihm geglaubt. Und Maria sieht, dass Elisabeth wirklich schwanger ist und dass es dann also auch wirklich wahr ist, was der Engel zu ihr gesagt hat. Sie, Maria, wird die Mutter des Retters werden, den Gott seinem Volk versprochen hat. Und da fängt Maria an, Gott zu loben. Sie singt das Lied, das wir eben selbst gesungen haben. Sie singt und sie lobt Gott dafür, dass er sich um die einfachen Leute kümmert und mit ihnen wundervolle Dinge vollbringt. Und auf einmal merkt sie, wo Gott handelt, da gehen die Dinge schon mal drunter und drüber. Da werden ganz einfache Menschen auf einmal ganz wichtig und große und mächtige Menschen verlieren ihre Macht. Gott schreibt Geschichte mit einfachen Frauen und er ignoriert die Kaiser und Herodisse in ihren Palästen. Die Hungrigen werden satt und die Reichen müssen sich auf einmal um das tägliche Brot sorgen. Und Gott hilft seinen Leuten, die müde am Boden liegen, wieder auf die Füße. Und so jubelt Maria darüber, dass Gott für seine Leute sorgt Und vielleicht hat auch Elisabeth mitgesungen, denn auch für Elisabeth ist ja einiges drunter und drüber gegangen. Sie war unfruchtbar und sie ist nun schwanger geworden. Die Leute hatten sie schräg angesehen, weil sie keine Kinder bekommen konnte, aber jetzt kann sie sagen, Gott hat Großes an mir getan. Er hat mich gnädig angesehen und er hat meine Schande vor den Menschen von mir genommen. Nun hat Maria dieses Lied nicht völlig neu erdichtet. Sie kannte sich wahrscheinlich in den Heiligen Schriften ganz gut aus und vielleicht hatte sie sogar ein paar Lieblingsstellen. Und jetzt fällt ihr dieses Lied einer anderen Frau ein. Einer Frau, die viele Jahrhunderte vor ihr in Israel gelebt hatte. Hannah. Wir haben sie eben schon erwähnt. Hannah ist die Frau von Elkanah. Aber leider ist Hannah nicht seine einzige Frau. Elkanah hat nämlich noch eine weitere Frau, die Peninna. Und wie das manchmal so ist in Patchwork-Familien oder in anderen Familien, es gibt Streit, es gibt Eifersucht. Elkanah hat Hannah nämlich lieber als Peninna. Kein Wunder, dass Peninna sauer ist. Aber immerhin bekommt sie Kinder, viele Kinder. Und wer damals Kinder hatte, der genoss Ansehen, der war was. Und Peninna lässt Hannah spüren, dass sie nichts ist. Wenn eine Frau damals keine Kinder bekommen konnte, dann glaubten alle, dass Gott selbst die Schwangerschaft offensichtlich verhindert hat. Man sagte, Gott hat ihren Schoß verschlossen. Und wenn Gott selbst Leben verhindert, dann muss er einen Grund dafür haben. Irgendwas muss komisch sein mit dieser Frau. Hannah musste sich also ständig anhören, dass sie nicht richtig war. Dass sie irgendwie verdächtig war. Und das machte sie auf Dauer ganz schön fertig. Elkanah versuchte zwar, Hannah zu trösten, aber das half ihr nicht so viel. Die Schande, dass sie nicht gut genug war zum Kinderkriegen, war einfach zu groß. Und Peninna rieb ihr das auch immer wieder rein. Eine ganz schön verkorkste Familiensituation. Hannah, Peninna und Elkanah lebten in Israel in einer ziemlich chaotischen Zeit. Damals gab es keine Zentralregierung, das war noch vor den Königen. Es gab keine einheitliche Gesetzgebung. Innenpolitisch ging es drunter und drüber. Jeder Stamm des Volkes machte, was er wollte. Und manchmal kämpften sie sogar gegeneinander. Sogar die Priester in Gottes Heiligtum waren korrupt. Am Ende vom Richterbuch, das diese Zeit beschreibt, steht: In jener Zeit gab es keinen König in Israel. Jeder tat, was ihm gefiel. Und das waren nicht nur schöne Dinge. In dieser chaotischen Situation macht Gott einen unerwarteten Move. Er hört das Gebet einer verzweifelten Frau. Er erhört Hannas Gebet. Und das ändert alles. Jedes Jahr reist Elkanah mit seiner ganzen Familie in den Ort Shiloh, um dort ein besonderes Opfer zu bringen. In Shiloh steht ein Heiligtum für Gott, in dem die Bundeslade aufbewahrt wird. Der Priester Eli und seine Söhne organisieren dort den Opferbetrieb. Für Hannah ist diese Reise jedes Mal eine Tortur. Wenn Elkanah dort seinen Stier geopfert hat, dann verteilt er das Fleisch an seine Familie. Und damit geht es los. Er gibt Hannah das größte Stück, denn sie hat er am liebsten. Dann ist Peninna sauer und sie stichelt den Rest der Zeit ständig auf Hannah herum. Eines Jahres hält Hannah es nicht mehr aus. Sie verlässt ihre chaotische Familie und sie geht zum Tempel. Am Eingang des Tempels sitzt der Priester Eli, aber Hanna beachtet ihn nicht. Sie geht hinein und sie betet. Sie betet, wie sie noch nie gebetet hat. All ihre Trauer über die ausbleibenden Kinder, ihre Scham, nicht gut genug zu sein, ihre Wut auf Peninna schmeißt sie Gott vor die Füße. Und dann bietet sie Gott einen Deal an. Wenn du dich endlich um mich kümmerst und mir einen Sohn gibst, dann gebe ich ihn dir zurück. Dann soll er dir sein Leben lang dienen. Hanna bleibt lange im Tempel und sie bemüht sich auch, ganz leise zu sein. Die Worte formt sie nur mit den Lippen. Sie spricht nichts laut aus. Trotzdem fällt sie dem Priester Eli irgendwann auf und er denkt, diese Frau muss betrunken sein. Sowas gehört sich nicht im Tempel. Also spricht er sie an und er macht ihr Vorwürfe, aber Hanna lässt sich nicht einschüchtern. Sie erklärt Eli, dass sie nicht betrunken ist, sondern dass sie Gott ihr Herz ausgeschüttet hat. Da sagt Eli zu ihr, geh in Frieden. Der Gott Israels wird dir geben, was du von ihm erbeten hast. Und so geschieht es. Gott lässt Hanna schwanger werden und sie bekommt einen Sohn. Sie nennt ihn Samuel. Das hört sich so ungefähr an wie Gott hat gehört. Ungefähr 3 Jahre behält sie Samuel bei sich, bis er abgestillt ist. Und dann reist sie wieder nach Shiloh, gemeinsam mit Samuel. Sie bringt ihn zu dem Priester Eli und lässt ihn dann dort, damit er unter Elis Aufsicht lernt, Gott im Heiligtum zu dienen. Und zum Abschluss opfert sie Gott einen Stier und betet ihn an. Und dabei singt sie dieses Lied. Mein Herz freut sich über Jahwe. Jahwe hat mir wieder Würde gegeben. Jetzt verspotte ich meine Feinde. Ich freue mich so, dass du mich gerettet hast. Niemand ist heilig wie Jahwe. Ja, niemand ist wie du. Und es gibt keinen Fels wie unseren Gott. Gebt nicht so an. Was ihr da von euch gebt, ist ja unverschämt. Jahwe ist ja ein Gott, der Bescheid weiß. Und er prüft, was Menschen tun. Die Kriegsbogen der Helden sind zerbrochen. Und wer gestolpert ist, rüstet sich mit Kraft. Wer bisher im Überfluss zu essen hatte, muss nun arbeiten gehen. Und wer hungrig war, muss sich nun nicht mehr plagen. Die Unfruchtbare bekommt 7 Kinder und die Mutter von 7 Söhnen verwelkt vor ihrer Zeit. Jahwe bringt Tod und bringt Leben. Er bringt einen Menschen hinunter ins Totenreich und wieder hinauf. Jahwe macht arm und er macht reich. Er erniedrigt einen Menschen und, ja, er erhöht ihn auch wieder. Aus dem Schutthaufen hebt er den Niedrigten auf, aus dem Müllhaufen holt er den Armen hoch und verschafft ihm einen Platz bei den Reichen und Mächtigen. Und sichert ihnen einen Ehrenplatz für immer. Denn Jahwe gehören die Säulen der Welt. Und auf sie hat er die Erde gegründet. Er wacht über jeden Schritt seiner Getreuen. Aber die Gottlosen werden in Finsternis enden. Kein Mensch erlangt Macht aus eigener Kraft. Jahwe. Wer mit ihm Streit anfängt, wird in Angst und Verwirrung enden. Vom Himmel her wird er über sie donnern. Jahwe richtet die Enden der Erde. Er gibt seinem König Kraft und stellt die Würde seines Gesalbten wieder her. Wow, was für ein Gegensatz. Vor 3 Jahren war Hanna noch eine verzweifelte Frau. Sie war unfruchtbar, eine große Schande vor den Leuten. Sie wurde verachtet und gemobbt und bestimmt nicht nur von Peninna. Ihr Leben schien keinen Sinn mehr zu machen. Und sie hat Gott alles vor die Füße geworfen und sie hat alles auf eine Karte gesetzt. Wenn du mir einen Sohn gibst, gebe ich ihn dir zurück. Und Gott lässt sich auf den Deal ein. Er sieht Hanna, wie noch niemand sie je gesehen hat. Er versteht, wie wichtig es für sie ist, Anerkennung und Respekt vor ihren Mitmenschen zu bekommen. Und so sorgt er dafür, dass sich die Verhältnisse umkehren. Nun ist Hanna nicht mehr die Unfruchtbare, die Verachtete, die Erniedrigte, die Gemobbte. Nun ist sie die Mutter eines Sohnes, der Gott selbst in seinem Tempel dienen wird. Nun kann niemand ihr mehr vorwerfen, sie sei nicht gut genug. Nun kann sie allen, die sie vorher verachtet haben, sagen: Seht her, Gott selbst hat sich für mich eingesetzt. So wertvoll bin ich. Ihr könnt mir nichts mehr anhaben, denn Gott selbst steht für die Abgehängten und Verachteten ein. Voller Selbstbewusstsein opfert Hanna nun selbst einen Stier und tritt aufrecht vor Gott hin. Sie weint und betet nicht mehr leise, damit es niemand bemerkt. Nun lobt und singt sie aus vollem Hals. Aus der scheuen, verzweifelten Frau ist eine Sängerin geworden und eine Zeugin für Gottes Größe. Und Hanna sieht weiter. Was Gott an ihr getan hat, das tut er auch für andere. Wo Menschen in den Dreck gestoßen werden, da hebt Gott selbst sie auf und setzt sie auf einen Ehrenplatz. Wo Menschen ausgebeutet werden und für einen Hungerlohn schuften müssen, damit andere sich die dritte Yacht kaufen können, da kehrt er die Verhältnisse um. Die Reichen müssen plötzlich selbst für ihren Lebensunterhalt arbeiten, während die Geschundenen zur Ruhe kommen. Und dabei geht es gar nicht darum, dass die bisher Machtlosen den Platz der bisher Mächtigen einnehmen, dass sie nun selbst herrschen, als wären sie Gott. Hanna singt nicht davon, dass die bisher Armen nun über die Reichen herrschen, wie bisher die Reichen über die Armen geherrscht haben. Hanna singt davon, dass den Verachteten nun dieselbe Ehre zuteil wird, die bisher nur die Angesehenen hatten. Am Ende des Drunter und Drüber stehen nicht neue Machtverhältnisse oder Abhängigkeiten. In Gottes Reich sitzt jeder auf einem Ehrenplatz. In Gottes Reich erhält jeder Mensch, was ihm zusteht: Ansehen, Respekt und die Würde, die ihm als Gottes Ebenbild zusteht. Dazu gehören am Ende auch ganz praktisch gerechte Lebensverhältnisse, in denen jeder das hat, was er zu einem menschenwürdigen Leben braucht. In der Logik unserer Welt hat der Starke und Leistungsfähige ein Recht darauf, mehr zu besitzen, als derjenige, der weniger leistet. Und dabei ist es egal, ob der Ärmere seine Armut selbst verschuldet hat oder nicht. In der Logik dieser Welt nutzt der Starke sein vermeintliches Recht, um dem Schwachen auch das Letzte zu nehmen, was er noch besitzt. Zur Zeit des Alten oder des Neuen Testaments oder zur Zeit Jesu war das zum Beispiel der einzige Mantel, den der Arme noch besaß. Das einzige warme Kleidungsstück am Tag oder die Decke in der Nacht. Heute bei uns wäre das vielleicht das Existenzminimum. Das Recht auf Wohnen, auf Essen, auf Kleidung, auf Bildung, auf Teilhabe. Gleichberechtigt für alle, auf der ganzen Welt. Und doch heben Regierungen immer wieder Versprechen auf, die sie gemacht haben. Zum Beispiel Versprechen, den Klimawandel zu stoppen und Krankheiten zu verhindern. Die EU kippt das Verbrenner aus, weil die Autoindustrie lauter schreit als die Menschen, die durch den Klimawandel ihr Zuhause verlieren. Und ein Donald Trump löst eben mal USAID auf, eine der größten Hilfsorganisationen der Welt, weil er es kann. In der Logik dieser Welt kann der Mächtige Zusagen geben und brechen, wie er will, weil ihn niemand zur Rechenschaft zieht. Bis Gott handelt. Machtmissbrauch hat unendlich viele Gesichter, aber Gott macht diesen Machenschaften ein Ende. Wenn er eingreift, geht es drunter und drüber. Dann werden die Ersten die Letzten und die Letzten die Ersten sein. Wer bisher verachtet war, soll nun Ansehen genießen. Wer machtlos war, bekommt Gestaltungsspielraum. Wer hungrig war, wird endlich satt. Und wenn Gott eingreift, werden die Mächtigen merken, gegen Gottes Macht sind wir machtlos. Gott macht mit ihnen, was er will. Er bringt Tod und er bringt Leben. In allen Dingen behält er das letzte Wort. Und die Mächtigen täten gut daran, das im Kopf zu behalten. Denn am Ende wird Gott ihre Taten richten. Gott selbst wird einen Mächtigen an die Macht bringen. Und der wird dem Machtmissbrauch der Mächtigen ein Ende machen. Er, der Gesalbte Gottes, wird Gottes gute Lebensprinzipien verwirklichen und seinen Leuten ein Leben in Frieden und Wohlergehen verschaffen. Hannah hatte nur einen Wunsch, einen Sohn. Gott erfüllt ihr diesen Wunsch und Hannah sieht, wo Gott handelt, geht es drunter und drüber. Und sie ahnt, wo Gott eingreift, geschieht womöglich noch viel mehr, als wir erhofft und erbeten haben. Samuel, dieser so heiß erbetene und wunderbar geschenkte Sohn, wurde ein großer Prophet. Er salbte David zum König. Einen Mann nach dem Herzen Gottes. Und David vereint das zerstrittene Volk und er verschafft Israel eine Zeit des Friedens und des Wohlergehens. Jahrhunderte später waren Davids Nachfolger allerdings wieder korrupt geworden und auch die Priesterschaft missbrauchte wieder ihre Macht. Da traten neue Propheten auf. Und sie warnten die Mächtigen und sagten erneut ein Drunter und Drüber voraus. Sie sprachen aber auch von einem Gesalbten, einem von Gott selbst eingesetzten Mächtigen, der seine Leute aus den verkehrten Umständen dieser Welt retten und der Gottes Reich wieder ins Recht setzen wird. Und von dem letzten dieser Gesalbten singt Maria. Ihr Sohn, den sie Jesus nennen soll, wird sein Volk von allem retten, was es bedrückt und bedroht. Nachhaltig und endgültig, indem er alles drunter und drüber wirft. Wovon singst du? Hat Gott auch für dich schon einmal alles drunter und drüber geworfen? Aus einer aussichtslosen Lage schon mal etwas geschaffen, das Leben und Hoffnung weiterträgt? Hat er schon mal Tränen in Jubel oder aus Feindschaft Freundschaft gemacht? Oder hat er schon einmal in tiefer Verzweiflung eine Zukunftsperspektive für dich geschaffen? Dann sing davon, wie Hannah. Erzähl davon, vielleicht noch heute. vielleicht gleich beim Kaffee oder später beim Mittagessen oder irgendwann in der Woche, wo es gerade passt. Wo sehnst du dich nach einem drunter und drüber? Dass sich die Verhältnisse umkehren, dass Leichtigkeit einkehrt statt ständigem Krampf, dass dich drückende Schuld aus den Klauen lässt, dass Streit sich in Frieden verwandelt, dass jemand dich sieht, wirklich sieht und dir auf Augenhöhe begegnet, statt von oben herab. Hanna ist mit ihrer Not und ihrer Sehnsucht zu Gott gerannt und sie hat ihn angefleht. Rückhaltlos. So rückhaltlos, dass die anständigen Leute sie für verrückt hielten. Die Leute, die immer sagen, stell dich nicht so an. Doch, stell dich an. Stell dich vor Gott hin und stell ihm vor, was dich quält. Irgendwas wird er draus machen. Manchmal geht es erst drunter und drüber, bevor es besser wird. Manche Wege führen erst durch ein Sterben hindurch zum Leben. So wie bei Jesus. Aber irgendwas wird Gott machen. Etwas, das Leben weiterträgt. Ganz bestimmt. Von Hannas Lied können wir lernen, die Dinge müssen nicht bleiben, wie sie sind. Not kann sich ändern. Grundlegend. Nicht jede Not ändert sich, hier und jetzt oder auch später, aber sie kann sich jederzeit ändern, wo Gott selbst handelt. Es gibt viele Geschichten in der Bibel, an denen wir das sehen. Die lebensfeindlichen Mächte werden nicht das letzte Wort behalten. Und wir müssen uns der Logik der Machtmenschen nicht beugen. Barmherzigkeit, Respekt und Liebe werden gewinnen. Auch wenn es hier ganz häufig noch nicht so aussieht. Wer vor, ich weiß gar nicht, 2-3 Wochen abends hier war bei dem Konzert von Lothar Kosse, der hat es gehört, wie Lothar Kosse von einem Upside-Down-Kingdom gesprochen hat. Von dem Königreich Gottes, in dem alles auf dem Kopf steht. Viele Geschichten der Bibel bezeugen es. Wo Gott eingreift, geht es oft drunter und drüber. Da wird vermeintliche Schwäche zur Stärke, angebliche Dummheit zur Weisheit und Demut wird zur größten Tugend. Und am Ende rettet Gottes Gesalbter sein Volk. Nicht aus einem Herrscherpalast, sondern aus einer Futtergrippe heraus kehrt er die Verhältnisse um. Nicht durch Gewalt, sondern durch Hingabe rettet er die Welt aus den Klauen der lebensfeindlichen Mächte, der Sünde. Nicht das Schwert siegt über das Böse, sondern das Kreuz siegt über den Tod. Seit Weihnachten wissen wir, der Gesalbte, von dem schon Hanna sang, ist gekommen. Er kehrt das Unterste nach oben. Er befreit die Menschen, die in ihren Kerkern der Sünde gefangen sind. Und er führt sie ins Licht seiner Liebe. Dort werden sie heil und sie tragen das Leben weiter, das Kostbare, das er der Sünde entrissen hat. Und deshalb singen wir jetzt und beten ihn an.